Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Vor 100 Jahren passierte Schreckliches in Berlin. Generalstreik Anfang März. Linksextremisten von Spartakus und KPD versuchten, daraus einen gewalttätigen Aufstand zu machen. Und die SPD-geführte Reichsregierung reagierte mit einem Schießbefehl. Die Folge war, dass eine Soldateska innerhalb weniger Tage ein Blutbad anrichtete mit Hunderten von Toten. Verantwortlich dafür war der Oberbefehlshaber der SPD-geführten Regierung, Gustav Noske. Über diese Entfesselung staatlicher Gewalt habe ich vor der Sendung mit dem irischen Historiker Mark Jones gesprochen und habe ihn zunächst gefragt, welche Verantwortung der SPD-Mann Gustav Noske für die Gewaltexzesse vor 100 Jahren hatte.
Von den Kritikern Noskes ist es klar gewesen, dass seine Reaktion war der Konfliktauflöser. Wer so viele bewaffneten Soldaten in den Straßen Berlin schickt, der sollte wissen, dass die Soldaten irgendjemand finden würden, mit wem sie kämpfen konnten. Aber auf der anderen Seite, Noske wird dann auch kritisiert, dass er nicht hart genug gleich am Anfang behandelt hat. Und bei der Proklamation des Schießbefehls, viele bürgerlichen Presse, auch Liberalen, kamen das Reaktion, endlich mal wird richtig hart gehandelt, endlich mal würden wir aufräumen mit der Bedrohung von links.
Was war die Konsequenz?
Die Konsequenz war, dass innerhalb von 3 bis 4 Tagen, also in erster Linie die Konsequenzen in Berlin sind, dass innerhalb von 3 bis 4 Tagen ungefähr 200 Menschen aufgrund dieser Befehl erschossen worden war. Also zum Beispiel am 12. März laufen Soldaten in einer Straße, in der Lange Straße im Ost-Berlin, und eine schrei Fenster zu, Straße frei. Und am Fenster in dem dritten Stock stand ein Schulmädchen namens Helene Slovak. Die hatte 12 Jahre alt und sie stand am Fenster und versucht, seinem Befehl nachzugehen. Und sie war dann zu langsam und der Soldat schoss sie tot. Es war kein Bürgerkrieg in traditionellen Sinne, aber es gab eine bürgerkriegsähnliche Mentalität zu der Zeitpunkt.
Die Novemberrevolution war eine friedliche Revolution. Wie kam es dazu, dass sie in ein solches Inferno von Gewalt umschlug?
Ich glaube, zuerst mussten wir sagen, wir sollten keinen einzigen Sündenbock suchen. Das führt zu nichts. Und wir sollten auch nicht sagen, dass es eine oder andere Partei an allen schuld gewesen sind. Es gab sehr viele Radikalisierungsprozessen, die alle gleichzeitig miteinander verbunden waren und die alle die Lage immer wieder zugespitzt hat. Was wir auch nicht vergessen sollten, es war eine Zeit der Nervosität. Wir wissen, wie diese Revolution zu Ende gegangen ist. Die damaligen Zeitgenossen wussten das nicht und die Sozialdemokraten standen unter enormem Druck, dass jeder wusste, was im russischen Bürgerkrieg, was es für Gewalt da gab. Die wussten, dass Deutschland sitzt in der Mitte Europas. Das ist eine Selbstverständlichkeit natürlich. Und die Frage war, würden die deutschen Zustände wie die russischen Zustände werden? Und russische Zustände war das Angstwort im 1918, 1919. Und in dieser Zeit, es war sehr wichtig aus Seiten der Regierenden, dass die Regierung eine Botschaft in der Welt setzt. Wir werden nicht wie den russischen Menschewiki werden und Deutschland wird nicht zum Bürgerkrieg wie Russland kommen. Und in dieser Lage war der Botschaft Gewalt, Gewalt des Staates.
Diese Eskalation der Gewalt des Winters, Frühjahrs 1919, wie hat sich das gewissermaßen auf die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts ausgewirkt?
Also ich glaube, man sollte sehr vorsichtig die Frage angehen, weil für manche Lesern und für manche Zuhörern wird das sicherlich eine Frage, ob es eine Kontinuitätslinien gibt, ob es eine Sonderweg gibt oder nicht. Und also ich bin eine Generation von Historikern, die aufgewachsen sind, ohne jeweils an den Sonderweg geglaubt zu haben. Aber trotzdem, man muss es auch sagen können, dass es langfristige Wirkungen gegeben hat. Und ich denke an das Jahr 1942, das ist ein Schlüsseljahr der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert. Am Anfang 1942 sind die meisten Juden Europas am Leben. Und am Ende dieses Jahres ist das nicht mehr der Fall. Die meisten sind dann ermordet. Und auch wenn andere Länder daran beteiligt gewesen sind, ist es nicht zu debattieren, dass dieser Genozid aus Deutschland ausgegangen sei. Und ein Erklärungsmuster ist, mit dem November-Pogrom von 1938 anzufangen und zu erklären, was die Radikalisierungsschritte gewesen sind zwischen 38 und 42. Aber man sollte auch fragen, können wir etwas zu diesen Debatten beitragen, wenn wir die Radikalisierungspotenzial 1919 noch in Sicht nehmen? Das ist die Frage, wie ist die Gesellschaft, dass die friedliche Revolution vom 9. November unternommen hat, wie ist diese Gesellschaft denen von dem 9. November 1938 geworden? Und hier sage ich mal, wenn man genau hinguckt auf die Eskalation der Gewalt in 1919 und auf die Brutalität, man sieht, dass die Gewaltpotenzial war da. Man sieht aber auch, dass die kulturelle Vorurteile gegenüber den Opfern auch da gewesen sind. Es ist die Radikalisierung der Sprache März 1919. Das Wort Bestien in Menschengestalt. Das findet man in die Zeitungen und um das Propaganda der Regierungsseiten März 1919. Schaut mal auf die Worte, die benutzt wurden, um das Einmarsch Deutschlands in Polen 1939 zu rechtfertigen. Die Polen werden auch dann als Bestien in Menschengestalt beschrieben. Es ist das gleiche Wort war. Das ist kein Zufall. Das heißt nicht, dass es eine direkte Kontinuitätslinie gab. Weimar war keine Demokratie ohne Demokraten. Es gab eine politische Kämpfe, es gab Überlebenschancen. Das wissen wir jetzt viel mehr als vor 20 Jahren. Aber man sollte es nicht vergessen, dass innerhalb dieser politischen Kämpfe es gab auf Seiten der Rechten eine Radikalisierungsdruck am radikalsten zu sein. Und Gewalt würde integriert in diese neue politische Kultur. Wir denken an den juristischen Begründung des Dritten Reiches. Wir denken an Carl Schmitt. Carl Schmitt und Gustav Noske sind unterschiedlichen Typen. Aber Noske rechtfertigt seinen Schießbefehl in der Nationalversammlung im März, am 13. März 1919, so kaum 24 Stunden nachdem das Schulmädchen Helene Slovak auf der offenen Straße erschossen worden ist, er rechtfertigt seinen Schießbefehl mit der Begründung, dass wenn der Staat es braucht, die Gesetze sind nicht wichtig, nur der Macht zahlt. Und Carl Schmitt hat das den gleichen Prinzipien viel intellektueller formuliert in seiner Aufnahmezustande. Was ich auch sehr wichtig finde, ist, schaut mal auf die Geschichte 1933 an und man sieht die Gewalt der Nationalsozialisten und man weiß, dass der nationalsozialistische Staat wurde auf Gewalt gegründet. Und man fragt sich, wie ist das möglich, dass die Gesellschaft das sofort akzeptiert hat? Wie war es möglich, dass die Kirchen, die Gewerkschaften, dass alle mögliche oppositionelle Gruppierungen das toleriert haben, dass es zum ersten Konzentrationslager gekommen sind, dass die traditionellen Gesetze nicht mehr gelten. Wie war das alles möglich? Man kann das besser verstehen, wie das alles möglich gewesen ist, wenn man zurückschaut und sagt, 1919 war eine andere Stadt in der Lage, auch Gewalt auszuüben, um der Staatsgründung mit durchzuführen. Und das ist natürlich sehr schwierig, das zu akzeptieren, weil der Weimarer Staat wird mit dem guten Deutschland verbunden und der nationalsozialistische Staat ist das Gegenteil. Und manchmal ist es dann eine schwierige Aufgabe für einen Historiker zu sagen, schau mal genau hin, das ist keine Sonderheit Deutschlands. Das ist eine klassische Staatsgründungsgewalt der modernen Zeit von europäischen Städten.
Der irische Historiker Mark Jones über das deutsche Drama 1919. Sein Buch Am Anfang war Gewalt, die deutsche Revolution 1918-19 und der Beginn der Weimarer Republik gehört zu den lesenswertesten Büchern über diese Zeit. Erschienen ist es im Propyläen Verlag, hat 432 Seiten und kostet 26 €.